Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Susanne Burkhardt.
Schön, dass Sie dabei sind. Wir begrüßen auch die Hörerinnen und Hörer von SR2 Kulturradio. Ein emotionales Video machte heute die Runde. NBA-Basketballtrainer Steve Kerr, er wollte bei einer Pressekonferenz seines Teams nicht mehr über Basketball sprechen, nach dem gestrigen Amoklauf an einer Schule in Texas mit mindestens 19 toten Kindern. Er fand deutliche Worte für seine Wut und seine Verzweiflung.
When are we gonna do something? I'm tired. I'm so tired of getting up here and offering condolences to the devastated families that are out there. I'm so tired of the I'm tired of the moments of silence. Enough.
Tja, wann werden wir endlich etwas tun, fragte der hörbar bewegte Trainer. Er sei es leid, immer wieder dem verzweifelten Angehörigen sein Beileid auszusprechen, immer wieder Schweigeminuten einzulegen. Und er forderte auch eine Verschärfung der US-Waffengesetze. Eine Forderung, von der wir nicht das erste Mal hören. Wir sprechen gleich darüber, wie die Chancen für so ein Verbot stehen. Dann schauen wir, wie die Vorbereitungen zur weltweit bedeutendsten Ausstellung zeitgenössischer Kunst zu laufen. In 3 Wochen beginnt sie nämlich die Documenta in Kassel. Und wir verraten, welche neuen Filme den Gang ins Kino lohnen. Es ist der schlimmste Amoklauf an einer Schule in den USA seit fast einem Jahrzehnt. Gestern wurden mindestens 19 Kinder und 2 Lehrer an einer Grundschule in einer texanischen Kleinstadt getötet. Der 18-jährige mutmaßliche Täter wurde später von der Polizei erschossen. Präsident Joe Biden rief das Land auf, zusammenzustehen und sich gegen die Waffenlobby zu verbünden. Wir müssen handeln, erklärte der Demokrat, aber konkrete Maßnahmen, die nannte er nicht. Versuche, die Waffengesetze in den USA zu verschärfen, die scheitern regelmäßig seit Jahren. Zum einen an der mächtigen Waffenlobby und zum anderen an den Republikanern im Kongress, die auf die Verfassung verweisen. Völlig verständlich daher die Reaktion unter anderem von Steve Kerr, dem Trainer der US-Basketballmannschaft Golden State Warriors. Auf einer Pressekonferenz richtete er deutliche Worte an jene 50 Senatoren, die ein strengeres US-Waffengesetz verhindern.
Do you realize that 90% of Americans, regardless of political party, want background check, universal background check? 90% of us, we are being held hostage by 50 senators in Washington who refuse to even put it to a vote, despite what we, the American people, want. They won't vote on it because they want to hold on to their own power. It's pathetic.
Ja, also 90% der Amerikaner, egal welcher politischen Partei, sind für Hintergrundchecks vor dem Kauf von Waffen. 90%, die, so Kerr hier, die von 50 Senatoren als Geiseln gehalten werden, weil sie an ihrer Macht festhalten und also nicht abstimmen. Wie erbärmlich, so der sichtbar und hörbar erregte Steve Kerr. Die Tat gestern mit so vielen Toten, sie rührt das Land auf. Könnte dieser Amoklauf einer zu viel sein? Sich also doch endlich etwas ändern, das will ich jetzt von Heike Paul wissen. Sie ist Professorin für Amerikanistik an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und Direktorin der Bayerischen Amerika-Akademie. Schönen guten Abend, Frau Paul.
Schönen guten Abend.
Ja, könnte dieser Amoklauf mit so vielen toten Kindern im Grundschulalter, könnte der eine Art Kipppunkt sein im US-Verhältnis zu Waffen?
Ich bin skeptisch, dass sich jetzt hier grundsätzlich etwas ändert. Zum einen, weil die beiden Lager in dieser Debatte schon sehr verfestigt sind. Und auch wenn es in der Vergangenheit so war, dass bei Vorfällen wie diesem, den wir jetzt hier in Texas erlebt haben, dass da Bewegung kommt in die Diskussion, diese Bewegung reicht nie aus, um langfristig wirklich ein Gesetz zu verabschieden, das strengere Waffenkontrollen beinhaltet.
Ja, ich habe mal nachgeschaut. Ich erinnerte mich an diesen Film Bowling for Columbine. Der ist vor 20 Jahren erschienen als Reaktion auf das Schulmassaker von Littleton im Jahr 1999. Damals starben 12 Schüler, 1 Lehrer. Ich erinnere mich auch an eine Schlagzeile von einem, damals hieß es, das schlimmste Schulmassaker in den USA. Damals gab es einen 20-jährigen Amokschütze, der 20 Kinder und 6 Erwachsene in Connecticut tötete. Das war 2012. Und der damalige Präsident Obama erforderte politische Konsequenzen. Hat sich gar nichts getan in diesen vielen Jahren?
Nein, in der Hinsicht muss man sagen, dass die Opposition auf der einen Seite gegenüber schärferen Waffengesetzen und die Befürwortung auf der anderen Seite eigentlich wieder mal einfach nur auch die Polarisierung des Landes widerspiegelt.
Basketballcoach Steve Kerr hat sich explizit, wir haben es ja gerade gehört, an die republikanischen Senatoren gewandt, die schon länger eine Abstimmung über ein Gesetz blockieren, das vor Waffenkäufen eine Überprüfung der Käufer vorsieht. Wenn 90% der US-Bevölkerung eine solche Überprüfung befürworten, wie kann das denn funktionieren, dass die Republikaner über 2 Jahre dieses Gesetz blockieren?
Die Zahl, die Steve Kerr nennt, die halte ich jetzt nicht für so ganz belastbar. Ich bin mir nicht sicher, dass wirklich 90% der Amerikanerinnen und Amerikaner das so sehen. Im Moment scheint es eine Mehrheit für Waffengesetzgebung zu geben, aber die ist nicht wirklich so prononziert, wie er das da dargestellt hat. Insofern ist es auch klar, dass die Republikaner und nicht nur die, wir haben ja auch Demokraten im Senat, die konservativ einzuordnen sind, dass da diese Stimmen zusammenkommen, das ist jetzt einfach gar nicht weiter verwunderlich. Also Steve Kerr kennt vielleicht 90% in seinem Umfeld von Personen, die das so sehen, aber über die USA verteilt kann man das so, glaube ich, nicht behaupten.
Was ist denn die Motivation aus Ihrer Sicht hinter dieser Kultur der Selbstbewaffnung?
Zum Teil sind es schon tradierte kulturelle Muster. Also Gewalt war schon immer ein Teil der Selbstmythisierung Amerikas. Denken wir an den Western. Ich meine, wir haben jetzt hier einen Vorfall in Texas. Ne? Wofür steht Texas letztlich? Also es ist Teil des kulturellen Selbstverständnisses. Es ist Teil von Männlichkeitsfantasien, Männlichkeitskonstruktionen. Es ist auch eine Möglichkeit, eine Form von Macht und von Vermögen zu behaupten, vielleicht auch in einem Kontext, in dem man ansonsten sich sehr ohnmächtig fühlt, sozial und wirtschaftlich und politisch. Also insofern sind das schon auch teilweise kompensatorische Überlegungen, die dahinter stehen, aus meiner Sicht.
In der Vergangenheit gab es auch immer wieder Stimmen, die Bluttaten wie die gestrige sogar als Argument für Waffen genommen haben, nämlich mit so einer Begründung, wie wenn die Lehrer bewaffnet gewesen wären, dann hätten sie den Amokläufer schneller zur Strecke bringen können. Aber gibt es keinerlei Umdenken?
Das sind halt die beiden Positionen, die sich gegenüberstehen. Auf der einen Seite, also eher die Republikaner, aber nicht nur die Republikaner, die immer auf so eine Einzeltäterlogik abzielen. Es war halt mal einer. Und sowas können wir verhindern, wenn wir Lehrer und Lehrerinnen bewaffnen, wenn wir mehr Sicherheitspersonal haben und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite argumentieren dann Menschen wie im Moment der Präsident, Steve Kerr und auch andere, dass es eben ein strukturelles Problem ist, ein systemisches Problem ist, das Amerika hat mit Waffen. Und diese beiden Positionen stehen sich doch sehr unversöhnlich gegenüber und führen immer wieder in dieselbe Pattsituation und auch dazu, dass eben dieses Gesetz, von dem wir schon gesprochen haben, mit Background-Checks, das ist ja nicht wirklich ein Gesetz, das jetzt Waffenbesitz großartig einschränkt, ja, das muss man ja auch mal sagen, es ist ja wirklich nur ein Detail, um das es da geht, dass dieses Gesetz jetzt hängt sozusagen zwischen dem Haus, wo es schon verabschiedet wurde, und dem Senat, wo es im Moment anscheinend keine Aussicht auf Mehrheit hat.
Das Attentat von gestern könnte diesen Prozess auch nicht beschleunigen.
Ich könnte mir vorstellen, dass wenn diese Abstimmung jetzt sehr, sehr schnell erfolgt, dass da dieses Momentum vielleicht noch eine kleine Auswirkung haben kann. Das ist ja auch die Dynamik von sentimentaler Affizierung, dass da letztlich eine sehr intensive Artikulation von Gefühlen stattfindet, die dann eben aber auch wieder verpufft. Insofern denke ich, ist Zeit ein wichtiges Argument. Jenseits dessen sehe ich, dass in ein paar Wochen, ein paar Monaten wird auch da letztlich wieder die übliche Frontstellung sein, ohne dass man womöglich zu einem Kompromiss gekommen ist.
Nicht so optimistisch, was Sie uns da ausmalen. Ich finde besonders erschütternd auch zu sehen, dass die Anleger offenbar auf einen Anstieg der Waffennachfrage spekulieren und die Aktien unter anderem vom Smith & Wesson oder von Sturm Ruger auf Kursgewinne von bis zu 10% gekommen sind. Also kein Ende in der Kultur des Waffentragens
ersichtlich. Nein, das ist eben sozusagen die Reaktion auf Waffengewalt, ist einfach noch mehr Waffen zu besitzen und sich damit in irgendeiner trügerischen Sicherheit zu wahren, dass man sich im Fall der Fälle selbst verteidigen könne.
Das sagt Heike Paul, Amerikanistik-Professorin an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Ganz herzlichen Dank.
Ich danke auch.
In Halle an der Saale, da gab es am Abend die Premiere eines Stücks, das an einen Autor erinnern soll, den vermutlich nicht allzu viele kennen. Ernst Ottwald, gemeinsam mit Bertolt Brecht, schrieb er einst das Drehbuch zu einem Filmklassiker Coole Wampe oder Wem gehört die Welt? Brecht Enkelin Johanna Schall hat den Abend inszeniert und Michael Lages war für uns im Publikum. Schönen guten Abend, Herr Lages.
Hallo, guten Abend.
Vorwärts, wir sind vergessen, so der Titel, ein ideologischer Totentanz. Das erinnert natürlich an das Solidaritätslied von Brecht, gesungen von Ernst Busch. Was ist denn das für ein Totentanz, der da aufgeführt wird und wer ist hier vergessen worden?
Immer Ernst Ottwald. Also A, ein Totentanz, weil er nämlich im sowjetischen Gulag verreckt ist 1943, ohne dass noch jemand an ihn dachte. Zugleich aber auch jemand, der als Schriftsteller letztlich vergessen worden ist. Er hat 3 Romane geschrieben, alle nach dem Drehbuch zu diesem nicht ganz unbekannten Film, der so eine Art kommunistische Utopie 1930 vom Regisseur Slatan Dudov erzählen ließ. Danach 3 Romane, einer über Justiz in Deutschland, bekanntermaßen auf dem rechten Auge gerne blind. Ein anderer Roman über seine Jugend in Freikorps-Umgebung. Denn der hat eine wirklich interessante Biografie. Dieser Ernst Ottwald kommt in Halle zur Schule und zur Uni. Ich glaube, deswegen sind sie in Halle drauf gekommen, sich mit diesem Autor mal zu beschäftigen. Und er hat hier in Halle all das erlebt, was die mittleren bis späten 20er Jahre geprägt hat. Also erst eine kurze Räterepublik gab es auch in Halle, davor den Umsturz nach dem Krieg bis zum Kapp-Putsch, das hat er alles mitgemacht und zwar auf der Seite der Militaristen, der Rechten, also die das alte Deutschland, das Kaiserreich quasi als Echo bewahren wollten. Und erst in dieser Bewegung ist er, und das ist ein bisschen wie Arnold Bronn, der etwas bekannter ist, sozusagen auf die andere Seite geraten und wurde zu einem treuen Parteigänger der Kommunisten, schon in Halle, dann im Exil bei Brecht. Brecht und Helene Weigel haben ihn auf die dänische Insel ins Exil eingeladen. Dann ging er nach Prag, hat eine Zeitschrift gemacht und dann kam er ins russische Exil, ins sowjetische und das war sein Ende.
Ja, jetzt wird also die Biografie von ihm da so aufgerollt, habe ich verstanden, und man erfährt was über seine Bücher. Und wir hören jetzt mal, wie das klingt an dem Abend.
Der Menschenhaufen setzt sich in Bewegung.
Das sind Spitzel! Marendorf und Ackhoff steht! Aus!
Die Menge fängt an zu rennen. Wir rasen im Galopp die Straße hinab. Eine Torbrechbahn!
Auf eine neue Straße!
Hinter uns!
Also allzu viel verstehe ich da nicht, nur dass es einen Erzähler gibt und es wird irgendwie auch Dialekt gesprochen. Was genau will denn dieser Abend und wie macht er das?
Ja, das ist zum Beispiel eine wirklich schöne und auch szenisch interessante Besinnung auf die Geschichte. Da sind 2 rechte Agitatoren, die vom Gewerkschaftshaus zu agitieren versuchen, aber an zu viele Menschen gerade mit der Straßenbahn flüchten. Das machen die Schauspieler in Halle alles mimisch, gestisch, szenisch. Der Abend ist nicht nur Geschichtsstunde, das ist er zwar auch, und er sammelt fürchterlich viel Material, auch Filmmaterial aus der Zeit. Also diese 20er und 30er Jahre auch in Halle sind ziemlich aufregend. Und Johanna Schall versucht tatsächlich die Bewegungen, die dieser Ernst Ottwald tatsächlich in seinem Leben durchleidet, tatsächlich in kleinen szenischen Versuchen abzubilden. Das ist jetzt kein Abend, der so einen großen dramaturgischen Zug hätte. Er versammelt sehr, sehr viele Details aus diesem verrückten, verqueren und verlorenen, verzweifelten Leben. Und er hängt sie aneinander, klebt sie aneinander sehr schnell. Es geht wahnsinnig fix. Man muss wirklich historisch auch ein bisschen auf dem Kieker bleiben, dass man diese ganze Windungen und Wendungen, die Ottwald mitmacht, die auch wirklich mitbekommt. Der erste Teil ist sehr, sehr interessant, spannend, abwechslungsreich. Der zweite dann ein bisschen statisch, weil es dann tatsächlich nur noch um die Moskauer Prozesse des Stalinismus auch gegen Ottwald geht. Das ist dann sehr, sehr streng und so viel sowjetische Propaganda auf der Bühne habe ich auch lange nicht mehr gehört. Ist vielleicht nicht so ganz passend, aber gleichzeitig merkt man, wie sozusagen ein Volk konditioniert worden ist, bis heute dieser Propaganda zu glauben. Also insofern ist es auch schon ganz gut. Aber es ist ein schöner, starker, schneller Abend, der uns jemanden in Erinnerung ruft, von dem wir tatsächlich ganz, ganz wenig wissen, aber dessen Lebensumstände durchaus das Erzählen wert sind.
Das sagt Michael Lages. Ganz herzlichen Dank. Wir sprachen über eine neue Arbeit von Johanna Schall. Vorwärts, wir sind vergessen. Ein ideologischer Totentanz heute Abend erstmals zu sehen an den Bühnen Halle. Die nächsten Vorstellungen, die gibt es dann am kommenden Dienstag und am Mittwoch. So, und jetzt schauen wir nach Kassel. Dort wird sich in 3 Wochen die Kunstszene der Welt treffen. Dann geht sie nämlich los, die Documenta 15. Noch ist nicht allzu viel zu sehen im Stadtraum von der bedeutendsten Ausstellung für zeitgenössische Kunst. Doch das eine oder andere lässt sich schon entdecken. Rund um den zentralen Friedrichsplatz zum Beispiel. Ludger Fittgau hat sich unter die Aufbauteams gemischt und hier und danach gefragt, was da so entsteht.
Kimati Karia legt das Schweißschild einen Moment zur Seite. Der Künstler des Wajuku Art Projects aus dem Mukuru-Slum der kenianischen Hauptstadt Nairobi erklärt, dass die Metallkonstruktion, an der er vor der Dokumentehalle auf dem Kasseler Friedrichsplatz schweißt, ein Tunnel werden soll.
And inside the tunnel there will be a sound.
Im Inneren des Tunnels wird es einen Klang geben. Es sind Töne, die wir in unserer Siedlung gesammelt haben. Der Sound aus unserem Viertel unterscheidet sich von dem, den es in der Innenstadt von Nairobi gibt. Wir möchten, dass die Documenta-Besucherinnen und Besucher das erleben können.
So we want people to experience that.
3 Wochen vor Beginn der Documenta 15 wird die Zeit für die Vorbereitung bereits ein wenig knapp, erzählt Kimati Karia. Ein paar hundert Meter weiter entfernt ist die erste bildmächtige Installation bereits fertiggestellt. Die Eingangssäulen des Ausstellungsgebäudes Fridericianum sind vom rumänischen Künstler Dan Perjovski zu schwarzen Schultafeln umgestaltet worden, auf denen mit Kreidestrichen die sogenannten Lumbung-Werte des D15-Kuratorinnen-Kollektivs Juan Grupa vorgestellt werden. Documenta-Pressesprecherin Henriette Sölter.
Lumbung-Werte wie Großzügigkeit, Transparenz, Gemeinschaftlichkeit. Und den widmet er sich hier an den 6 Säulen von Fridericianum. Ja, hier kann man einen ersten guten Einstieg auch in diese Lumbung-Werte bekommen über diese Arbeit.
Eine weitere Arbeit, die schon Wochen vor Beginn der Documenta 15 bereits nahezu fertiggestellt ist, ist auf dem Fluss Fulda entstanden, an dem Kassel liegt. Auf 2 jeweils rund 16 Quadratmeter großen schwimmenden Inseln hat die Slowakin Ilona Nemeth 2 Gärten geschaffen. Wir beenden gerade die Pflanzungen für den Zukunftsgarten und den Garten der Heilung auf diesen schwimmenden Inseln. Im Zukunftsgarten wachsen nun Pflanzen, die die Erde von Giften reinigen und solche, die sich bereits an meteorologische Veränderungen infolge des Klimawandels angepasst haben. Im Garten der Heilung finden sich Kräuter und Gemüsesorten, die besonders gut nebeneinander gedeihen. Bürger und Bürgerinnen aus Kassel haben sich gemeldet, um die mehrere Meter vom Flussufer entfernt verankerten schwimmenden Gärten auf der Fulda zu pflegen, freut sich Ilona Nemeth. Wie die Gärtnerinnen und Gärtner auf die Insel gelangen, ob schwimmend oder per Boot, bleibt ihnen selbst überlassen. Die Documenta-BesucherInnen vom reinen Kunstkonsum zur Interaktion zu animieren, das ist ein Ziel der Documenta 15. Sabine Schormann, die Generalsekretärin der Weltkunstausstellung, spricht von 2 Ebenen, die dieses Jahr in Kassel prägend sein werden.
Einerseits quasi als klassische Ausstellung oder in Anführungsstrichen klassisch, aber auf jeden Fall als Ausstellung mit vielen Medien, mit Skulpturen, Malerei, Zeichnungen und großen Präsentationen. Und auf der anderen Seite eben auf einer Erlebnisebene einfach auch die Möglichkeit gibt, das Publikum noch mal näher einzutauchen, Menschen anders kennenzulernen. Das ist das, was Juan Grupa immer mit Non-Grong bezeichnet, also sich auch miteinander zu befreunden, miteinander ins Gespräch zu kommen, Gemeinsames zu finden.
Ins Gespräch kommen, das wollen nun auch der Zentralrat der Juden in Deutschland und die Documenta-Verantwortlichen in Kassel. Erst einmal unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Es soll über die Vorwürfe des israelbezogenen Antisemitismus gesprochen werden, der gegen einzelne Juan Grupa-Mitglieder und andere beteiligte KünstlerInnen erhoben wurde. Sabine Schormann versichert, es werden keine Positionen der israelkritischen Boykottkampagne BDS in Kassel zugelassen.
Und ansonsten, ja, ist es so, dass wir natürlich viele Künstlerinnen und Künstler aus dem sogenannten globalen Süden haben, die mit ihren eigenen Erfahrungen aus der Kolonialisierung, Dekolonialisierung auftreten und damit auch ihre Leid- und Not- und Kriegerfahrungen gemacht haben. Und die werden auch natürlich in einer gewissen Form in ihren Beiträgen auch aufscheinen.
Kein Thema im offiziellen Programm der Documenta 15 wird übrigens die NS-Verstrickung des Documenta-Mitbegründers Werner Haftmann sein. Die neuen Erkenntnisse, die hiesige Forscher auch über Haftmanns antisemitische Haltungen in den letzten Monaten öffentlich präsentierten, hat Juan Grupa nicht aufgegriffen. Documenta-Generalsekretärin Sabine Schaumann hält das für legitim.
Das ist tatsächlich jetzt ein Thema, das bei dieser Documenta kein so eine große Rolle spielt. Juan Grupa beschäftigt sich wirklich ganz wesentlich mit Fragestellungen wie Klimawandel, wie Migration, Fluchtbewegungen und anderes. Und damit auch mit Folgen eher des Kolonialismus und anderen Punkten. Aber sagen wir mal, diese spezifische deutsche Vergangenheit spielt im Gegensatz zur Documenta 14 bei der Documenta 15 keine große Rolle.
Hingegen wird sich der Krieg in der Ukraine durchaus in einigen Arbeiten widerspiegeln, so Schaumann. In 3 Wochen, wenn die Documenta 15 ihre Pforten öffnet, werden wir mehr wissen.
Und dann sind wir mit Fazit natürlich live vor Ort und berichten ausführlich über das Kunstgroßereignis.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat jetzt Gabi Wuttke.
Yvonne Büdenhölzer wird neue Chefin des Suhrkamp Theaterverlags. Wie der Verlag mitteilte, soll sie den Posten am 1. Januar 2023 antreten. Sie folge auf Christiane Schneider, die sich im kommenden Jahr aus dem aktiven Berufsleben zurückziehen werde. Büdenhölzer hat das Berliner Theatertreffen über 10 Jahre lang geleitet und hatte sich Anfang des Monats offiziell von dieser Funktion verabschiedet. Er schrieb, Schmidtchen Schleicher hatte in der ARD die Sendung Scheibnerweise und kam hörbar aus Hamburg. Hans Scheibner. Im Alter von 85 Jahren ist er gestorben. Seine Karriere hatte in den 70er Jahren rund um die legendäre Musikkneipe Onkel Pö begonnen. Ein Klassiker wurde dieses Lied.
So schön ich das und dies fand, am schönsten ist's am Fließband, am Fließband, am Fließband.
Wie die Familie von Hans Scheibner mitteilte, starb er bereits am vergangenen Montag. Mit einem neuen Museum will Dänemark das Schicksal von Geflüchteten würdigen. Der Gegenwart verpflichtet wurde das Haus über Menschen aus Afghanistan, Bosnien, Chile, Syrien, Vietnam und der Ukraine berichten. Außerdem soll der größte Strom von Geflüchteten, den Dänemark je erlebt habe, ins Blickfeld gestellt werden. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs waren 250.000 Deutsche kaserniert. Das neue Museum, das am 25. Juni eingeweiht werden soll, ist auf dem Terrain eines ehemaligen Lagers entstanden. Nach Angabe des Museums ist dieser Teil der Geschichte in Dänemark nahezu unbekannt. Der große deutsch-französische Medienpreis geht an Benedikt Savoy und Anselm Kiefer. Die Kunsthistorikerin und der bildende Künstler stünden für Annäherung, Diversität und Respekt gegenüber anderen Völkern, Religionen und kulturellen Prägungen, heißt es in der Begründung. Savoy engagiert sich seit 2017 für die Restitution afrikanischer Kulturgüter in ihre Heimatländer und die Dekolonisierung von Museen. Kiefer beschäftigt sich in seinen vielfach monumentalen Arbeiten mit der Verantwortung für die Vergangenheit und ethische Fragen der Gegenwart. Über 1,6 Millionen Euro hat das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste für 9 Forschungsprojekte bewilligt, die sich mit der Kolonialzeit beschäftigen. Nun kann zum Beispiel die Geschichte der Kolonialschule Witzenhausen untersucht werden, in der junge Männer ausgebildet wurden, die in den deutschen Kolonien zum Aufbau einer kolonialen Wirtschaft beitragen sollten. Außerdem werden Artefakte unter die Lupe genommen, die die Brücke-Künstler Karl Schmidt-Rottluff, Emil Nolde, Erich Heckel und Max Pechstein von ihren außereuropäischen Reisen mit nach Hause brachten.
Die Filmwelt tummelt sich in Cannes, aber wir Daheimgebliebenen, wir können ja hier ins Kino gehen. Ob sich das bei den 2 Neustarts lohnt, über die wir jetzt sprechen, das weiß Jörg Taschmann. Maichabel heißt einer davon, ein spanischer Film in der Regie von Isiah Bollaín. Das ist ein Film, der sich mit den Folgen des Kampfes der baskischen Terrororganisation ETA befasst. In welcher Zeit, Jörg, spielt denn der Film und worum geht's genau?
Es geht darum, dass Maïcha Bell, also die Hauptfigur, bei einem Attentat der ETA im Jahr 2000 ihren Ehemann Juan verloren hat, ein Politiker der Sozialistischen Partei Spaniens, der aber eigentlich als Mann des Ausgleichs galt. Und die Witwe engagiert sich dann in den folgenden Jahren zunächst für die Angehörigen der Opfer der ETA, ja später aber auch für alle Opfer des Terrorismus, eben auch die vom spanischen Zentralstaat finanzierte RAL, also die wiederum ETA-Mitglieder und angebliche Sympathisanten ermordet hatte.
Ja, was ist das? Wie wird dieser Film erzählt? Das ist ja dann ein Film über Täter und Opfer, aber aus Perspektive der Witwe des Opfers. Ist ja damit dann auch gleichzeitig schon parteiisch?
Also es gelingt Isia Budain wirklich sehr schön, einen sehr fairen Film über Opfer und Täter zu machen, der eben das Menschliche in den Mittelpunkt rückt und betont, dass Menschen sich auch verändern können. Und dabei nimmt sich die Filmemacherin viel Zeit und verfolgt in zwei parallelen Handlungssträngen den Alltag von Maïcha Bell, aber auch von den inhaftierten ETA-Mitgliedern Etzegereta und Luis, die beide ihren Mann umgebracht haben. Und besonders emotional wird es dann, wenn es zwei zentrale Treffen gibt, weil sie haben dem Terror entsagt und wollen eben auch Maïcha Bell treffen. Und das sind ganz starke Momente in diesem Film, wenn dann beide miteinander reden.
Was ist denn Ihr Eindruck? Schlägt dieser Film eine Art Brücke zur Versöhnung? Schafft er das?
Also der Film zeigt, dass es schon mal hilft, wenn man irgendwann auch darüber reden kann, wenn man sich wirklich verändert hat. Weil allein nur um Verzeihung zu bitten oder Sünden zu beichten, das reicht natürlich nicht. Und diese beiden Männer geben dann zum Beispiel zu in diesen Gesprächen, dass sie ideologisch verblendet waren, dass sie wie in einer Sekte gefangen waren, dass sie nicht einmal wussten, wer dieser Juan war, den sie da wirklich umgebracht hatten. Sie haben einfach nur blind Befehle befolgt. Und gerade weil man eben so selten oder eigentlich auch nie Filme über das Leben nach einer Tragödie sieht, hinterlässt Maïcha Bell einen so nachhaltigen und ich fand auch sehr tiefen Eindruck und die Regie von Isia Budain ist da sehr souverän und stützt sich auf ein intelligentes und auch sehr vielschichtiges Drehbuch. Und dann gibt es zwei großartige Darstellerinnen und Darsteller, eben einmal Blanca Portillo als Maïcha Bell und dann Luis Tosar, der einen dieser beiden Ex-Terroristen oder Terroristen spielt, als Etzegereta. Und das ist wirklich ein Film, der einem sehr unter die Haut geht, den ich nur wärmstens empfehlen kann, auch wenn es ein harter und schmerzvoller Film ist.
Dann haben wir schon mal eine Empfehlung. Sprechen wir jetzt über den anderen Film, der anläuft, über den Sie sich angeschaut haben. Die Täuschung, Operation Minced Meat, ein britischer Film, Regie John Madden. Er spielt im Zweiten Weltkrieg. Was ist das für eine Operation Minced Meat? Das heißt ja übersetzt Hackfleisch.
Ja, das sind immer so schöne Namen. Eigentlich sollte es trojanisches Pferd heißen, aber das war dann wohl ein bisschen zu offensichtlich. Also die Briten haben eben Sizilien 43 mit diese Landung der alliierten Truppen mit vorbereitet, wollten die Deutschen aber glauben lassen, weil man Sizilien ganz gut befestigen konnte, dass man ja in Griechenland eigentlich landen möchte. Und darauf haben sie eine Leiche so präpariert mit einer Aktentasche und angeblicher Geheimpapiere, dass die Deutschen dann glauben sollten, Griechenland sei das Ziel. Und diese Leiche wurde dann in der Nähe von Cadiz, also in Spanien, mithilfe eines U-Bootes, abgesetzt und von den Spaniern gefunden. Und nun hoffen die Briten, dass die Spanier doch als faschistisches Land schön mit den Deutschen kooperieren und dass die Deutschen diesen Köder dann auch irgendwie schlucken.
Ja, einer der Hauptdarsteller ist Colin Firth. Den kennen wir aus The King's Speech. Da war er ziemlich genial. Prägt er denn den Film?
Ja, also Colin Firth spielt hier eben diese historische Figur Ewan Montagu, der zusammen mit Lieutenant Charles Cholmondeley, gespielt von Matthew McFadyen, diese Operation Mincemeat geleitet hat, übrigens gegen den Wunsch seines direkten Vorgesetzten, aber Churchill fand es eine gute Idee. Und diese beiden Darsteller sind souverän, die spielen das auch gut, aber ein bisschen überraschungsfrei. Dann buhlen sie beide um eine junge Frau, gespielt von Kelly MacDonald, das ist eine völlig erfundene Liebesgeschichte und das spürt man auch, da raschelt dann doch sehr das Papier. Und insofern ist es ein Film, den man sich gerne anschauen kann, der irgendwie ganz nett ist, aber mir hat irgendwas gefehlt, hat mich emotional einfach nicht so gepackt. Was ganz schön ist, es ist kein Kriegsfilm im klassischen Sinne, sondern eher einer, der so im Hintergrund die Arbeit von Geheimdiensten und Spionen zeigt. Und auch ein gewisser Ian Fleming war Teil von Operation Mincemeat, der dann später die James-Bond-Bücher geschrieben hat.
Dann also Maïcha Bell, das war die Empfehlung von Jörg Taschmann, jetzt frisch im Kino. Und ja, wenn Sie sich unbedingt noch einen weiteren Kriegsfilm anschauen wollen, Die Täuschung oder Operation Mincemeat, ein Film von John Madden. Jörg Taschmann, ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Fazit: Die Kultur vom Tage im Internet. deutschlandfunkkultur.de/Fazit.
Und jetzt schauen wir in die Türkei. Staatspräsident Erdogan ist derzeit ja außenpolitisch ziemlich auf Krawall gebürstet. Sein Land blockiert die NATO-Norderweiterung, er wettert gegen Schweden und Finnland und bricht Krach mit Griechenland vom Zaun. Auch im Inneren des Landes ist das Klima rau geworden. Ob davon auch die Kultur etwas zu spüren bekommt, diese Frage geht jetzt an unsere Korrespondentin Susanne Güsten in Istanbul. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend nach Berlin.
Ja, wir haben von langen Haftstrafen für Kritiker auch aus der Kultur gehört, wie zum Beispiel Mäzen und Menschenrechtsaktivist Osman Kavala und vielen anderen kritischen Künstlern. Täuscht der Eindruck oder hat sich die Situation auch für die Kultur verschärft?
Sehr stark verschärft und das nimmt auch sehr an Fahrt auf. Also gerade in diesem Monat hat sich die Situation für die Kultur sehr verschärft. Also es gab hier schon und da schon mal Verbote, es gab viel Zensur, es gibt, wie Sie sagen, auch Künstler im Gefängnis. Aber was jetzt passiert, das hat das Land noch nie gesehen. In den letzten Wochen, seit Monatsbeginn ungefähr, werden reihenweise Land auf Land ab Veranstaltungen, Konzerte, Theateraufführungen plötzlich abgesagt, untersagt, verboten. Die dürfen nicht stattfinden. Diese Verbote kommen oft im letzten Moment. Sie werden meistens ausgesprochen von Kommunen, die von der Regierungspartei AKP kontrolliert und regiert werden. Und da ist es dann oft so, dass das Publikum vielleicht sogar schon da ist oder die Künstler sind schon da. Und dann wird gesagt, das ist eine nicht genehmigte Veranstaltung und hier wird nicht aufgeführt.
Sie sagen, verboten wird von AKP-regierten Kommunen. Was genau wird denn verboten und warum?
Also es betrifft in der ersten Linie Musik, aber auch Theater und auch bildende Kunst. Und es ging so los, eines der ersten prominenten Verbote war ein Veranstaltungsverbot gegen Aynur Doğan, eine sehr bekannte kurdische Sängerin. Also nicht irgendwer, sondern eine Frau, die seit 20 Jahren international auf den Bühnen steht, die auch einem deutschen Publikum bekannt ist aus dem Film Crossing the Bridge. Eine gewaltige Stimme, die auch in New York schon gefeiert worden ist und die auf Tournee ist durch die Türkei und durch Europa. Und von der Tourneetermin, ein Konzert in westtürkischen Kocaeli, plötzlich verboten wurde mit der Begründung, das sei unpassend. Das werde die Behörde dort nicht genehmigen, die Kommunalverwaltung dort nicht genehmigen. Also unpassend, das ist der Begriff, den die Behörden hier immer anwenden, wenn sie Zensur ausüben. Und in dem Fall war es sehr klar, es richtet sich dagegen, dass die Frau auf Kurdisch singt, obwohl das ja schon lange nicht mehr verboten ist in diesem Land. Und danach kamen auch mehr und mehr Verbote. Also ein kurdisches Duo wurde verboten, eine kurdische Theatertruppe aus Diyarbakir durfte in der Westtürkei nicht auftreten mit ihrem kurdischen Don Quixote. Da kam eine ganze Serie von solchen Verboten.
Das heißt, die Verbotskultur richtet sich vor allem auf kurdische Künstler und ihre Arbeit?
Also normalerweise stehen die immer in der ersten Reihe, wenn es darum geht, dass irgendwas verboten oder zensiert wird. Aber jetzt, damit ist man jetzt nicht stehen geblieben. Also diese Lawine hat an Fahrt aufgenommen, immer mehr Künstler erfasst, die auch gar keine Kurden sind und auch gar nichts mit der kurdischen Sache zu tun haben. Es sind teilweise Volksmusiker, einer, der mit einem griechischen Musiker zusammen auf der Bühne war. Und als der Grieche nicht auf die Bühne durfte, hat er dagegen protestiert. Jetzt bekommt er überhaupt keine Termine mehr, weil seine Veranstalter schon wissen, dass seine Auftritte verboten werden von den Behörden. Es gab einen lasischen, also einen schwarzmeertürkischen Musiker, der auch bekannt ist, wo jetzt diese Woche erst die Behörde in Pendik, das ist südlich von Istanbul, gesagt hat, nein, er dürfe nicht auf dem öffentlichen Platz auftreten, weil er vertrete nicht die Werte der Stadtverwaltung. Das heißt also, man sagt also inzwischen ganz offen, wer nicht dieselben Werte vertritt wie die Partei, die eine Stadt regierte, darf überhaupt nicht mehr in der Stadt auftreten. Und so kommt eins zum anderen. Fast jeden Tag kommt ein neues Verbot. Heute Abend ist schon ein neues gekommen. Heute Abend ist ein ganzes Musikfestival verboten worden an der Universität in Ankara, wo die Musiker schon unterwegs waren, im Auto saßen, das Publikum schon auf den Beinen war. Nein, wird gesagt, das wäre jetzt unpassend. In dem Fall sagten sie, gestern sind im Irak Soldaten gefallen, deswegen darf heute an der Universität Ankara kein Konzert aufgeführt werden. Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene und relativ fadenscheinige Gründe. Alles, was sie gemeinsam haben, ist verboten, verboten, verboten.
Jetzt haben Sie es ja schon gesagt, fadenscheinige Gründe. Woher kommt denn diese Zunahme von Verboten und was steckt dahinter?
Ja, wir haben Wahlkampf, der beginnt jetzt. In einem Jahr spätestens sind in der Türkei Neuwahlen, und zwar zum Präsidentenamt und zum Parlament. Die Regierungspartei steht sehr schlecht da in den Umfragen, weil die Wirtschaftslage miserabel ist und die Leute sehr unzufrieden sind. Die Regierung versucht dann, und das macht sie nicht zum ersten Mal, zu polarisieren. Das ist ein Trick, den Erdogan schon mit Erfolg bei anderen Wahlen angewandt hat. seine eigenen Wähler aufzuputschen, die Gesellschaft zu polarisieren und die andere Seite als unmoralisch, als verräterisch hinzustellen. Also macht das in der Außenpolitik jetzt mit dem NATO-Streit. Das hat rein innenpolitische Gründe, dass er diesen Streit so öffentlich vom Zaun gebrochen hat, um den Staatenmann nach innen zu geben. Und das macht man auch in der Kultur, indem die oppositionelle Kultur, also die meisten Künstler sind ja in Opposition zu der Regierung, indem die als Verräter dargestellt werden, wenn sie Kurden sind, oder als unmoralisch dargestellt sind. Also hier werden Rockfestivals, große Rockfestivals werden verboten, weil dann geraunt wird, ja, Jugendliche nehmen auf Rockfestivals Alkohol und Drogen und da verdirbt die Jugend. Also indem man so polarisiert, ja, tut man natürlich die Opposition abschrecken, aber die eigenen Anhänger um sich rumscharen. Und die Regierung präsentiert sich dann als Retter und Wahrer der Moral und des guten, wahren, schönen.
Wenn jetzt also der Wahlkampf ein Grund für diese ganze Verbotsserie ist, muss man damit rechnen, dass jetzt es dauert ja noch ein Jahr, bis gewählt wird, dass bis dahin diese Verbotswelle anhält?
Ja, mit Sicherheit wird die sogar noch an Fahrt aufnehmen. Also das Klima verschärft sich in diesem Land sehr. Und es gibt überhaupt keinen Grund, warum die aufhören sollen. Im Gegenteil, also je mehr der Wahlkampf andauert, desto mehr wird da polarisiert. Schwere Zeiten erwarten die türkische Kultur von hier bis zu den Wahlen.
Das sagt Susanne Güsten. Schwere Zeiten für die Kulturszene in der Türkei. Also wenig Optimismus, den Sie verbreiten können. Ganz herzlichen Dank für Ihre Erläuterung.
Danke Ihnen.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Was erzählen Alltagsfotografien über eine Gesellschaft? Was verraten Bilder von privaten Feiern, von Ausflügen und Privatpersonen über den Geist einer bestimmten Zeit? Im NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln sind von heute an solche Alltagsbilder zu sehen. Entstanden in den 1930er Jahren in Köln und aufgenommen hat sie Theo Beckers, ein junger Nationalsozialist. Mehrere Zehntausende Fotos umfasst sein Nachlass und Teile davon werden jetzt in einer Sonderausstellung gezeigt. Diese hat Hanne Lessau kuratiert und mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen. Schönen guten Abend, Frau Lessau.
Hallo.
2018 hat das NS-Dokumentationszentrum den Bestand Theodor Beckers erworben, eine private Fotosammlung. Wie kam es denn dazu?
Ja, der Theo Beckers hat selber noch Kontakt aufgenommen, auch mit dem NS-Dokumentationszentrum zu seinen Lebzeiten. Der Nachlass ist aber dann nach seinem Tod durch seinen adoptierten Sohn ans Haus gekommen, 2018 eben. Genau, es umfasst mehr als 80.000 Bilder, haben Sie schon angedeutet. Und genau 8.000 stammen aus der Zeit des Nationalsozialismus selbst. Also ein unfassbar großer Bestand, der auch kaum zu handeln ist für seine Institution wie unsere, die jetzt auch nicht spezialisiert ist auf Fotos. Wir haben mit dieser Ausstellung eben auch einen Anstoß genommen, um diese Sammlung jetzt stärker zu erschließen.
Jetzt könnte man ja meinen, dass es doch bestimmt schon viele solcher Fotos gibt, so private Dokumentationen des Alltags in der NS-Zeit, aber das scheint nicht so zu sein.
Doch, es gibt das sicherlich immer wieder, auch in unterschiedlichen Stadtarchiven und Stadtmuseen schlummern solche auch Nachlässe, natürlich auch noch bei Privatpersonen. Man würde glauben, dass man eigentlich sehr viel über den Nationalsozialismus weiß, aber tatsächlich über diese Frage der Alltagsfotografie ist noch sehr viel offen und eigentlich noch recht wenig geforscht, vor allen Dingen was diese Vorkriegszeit auch betrifft, der wir uns jetzt gewidmet haben.
Dann sprechen wir jetzt mal konkret, was hat Sie denn an diesen Fotos so interessiert? Was ist denn da so zu sehen?
Ja, es ist tatsächlich so. Eigentlich ist Theo Beckers ein unbekannter und auch kein besonders außergewöhnliches Leben, wenn man das so betrachtet. Und ich glaube, genau das finde ich daran spannend. Also er wächst bürgerlich auf in Köln-Deutz, hat eine Schwester, sein Vater ist Volksschullehrer, seine Mutter organisiert den Haushalt und die sozialen Kontakte der Familie. Die Familie ist sehr stark katholisch, auch ihr ganzes Leben lang ist der Glaube eine wichtige Stütze. Und Beckers beginnt, wie viele, sich eben am Ende seiner Schullaufbahn in der Hitlerjugend zu engagieren, tritt dort 33 noch ein, übernimmt ab 34 erste Ämter im Deutschen Jungvolk. Das ist die Unterorganisation für die Kleinsten, die sogenannten Pimpfe von 10 bis 14 Jahren. Und steigt dann da bis 38 über verschiedene Stadien dann eben auf, sodass er am Ende bis 800 DJ-Jungen, deutsches Jungvolk, eben mit deren Führung betraut ist. Das, was spannend ist, dass er eben anfängt, genau in dieser Zeit zu fotografieren, also sich das Medium Fotografie erschließt und genau eben ab 33 seine erste Kleinbildkamera bekommt und so eine Parallelität gibt, eben in dem Engagement für den Nationalsozialismus und eben dieses Medium der Fotografie. Und das schlägt sich eben auch in den Fotografien nieder.
Das heißt, man sieht den Bildern sein Engagement für den Nationalsozialismus an?
Genau, man sieht ihm natürlich erstmal das Dokumentieren der Zeitumstände an, aber eben auch, man sieht ganz stark, wie er sich auch beginnt, eben für dieses neue System zu engagieren. Er hat die Kamera dabei. Wenn er auf Fahrt geht mit den ihm zugewiesenen Jugendlichen, das ist das häufigste Sujet tatsächlich, also die HJ-Aktivitäten, versucht einzufangen, wenn NS-Größen in die Stadt kommen, wenn Göring, Goebbels oder Hitler eben in Köln sind. Er ist beim Gau-Parteitag dabei. Das heißt, Politik spielt eine große Rolle in seinen Aufnahmen. Aber das Spannende ist eben, das ist nicht alles. Es geht ganz viel eben auch um privates Leben, was das eigentlich jenseits dieser großen politischen Ereignisse bedeutet. Und das meint in seinem Fall sehr stark, dass er bei Prozessionen dabei ist, die dokumentiert, bei Familienfesten. Man sieht eben auch, dass er auf Ausflüge weiterhin geht, auch individuelle Freizeit verbringt. Und da fängt es eben an, interessant zu werden, weil sich diese Fotos sehr häufig auch so Vorstellungen, die wir uns von dieser Zeit machen oder die so gemeinhin einfach bei uns sozusagen auch über andere mediale Produkte, wie wir uns den NS vorstellen, die das unterlaufen, die das etwas komplizierter machen, das Leben in der damaligen Zeit.
Können Sie ein Beispiel dafür nennen?
Bei ihm im Zimmer hängen einfach Bilder von Adolf Hitler, Porträts von ihm und von Ferdinand von Schirach, dem Reichsjugendführer, neben eigenen Bildern, die er macht, die er selber offenkundig so wichtig findet oder schön findet, dass er sie aufhängt. Und daneben hängen ganz viele Mariendarstellungen und religiöse Darstellungen, die an seiner Wand in seinem Zimmer hängen. Und das ist die Frage, wie verhält sich sowas offenkundig im Privaten, eben Glaube, Nationalsozialismus, das sieht man in seinen Fotos immer wieder, ist was für ihn ganz gut zusammengeht und was ihm wichtig ist, zu zeigen, dass man das verbinden kann, dass man nicht auf das eine verzichten muss, wenn man Nationalsozialist wird. Während ja gleichzeitig in den 30er Jahren der Kirchenkampf, also programmatisch natürlich schon sehr stark auch eine Differenz gezeigt wird zwischen Katholizismus und Nationalsozialismus. Und für uns heute ganz häufig durch so Nachkriegserzählungen religiöses Leben im NS eben ganz häufig auch in die Nähe zum Widerstand gerückt wird. Und bei Beckers Fotografien sieht man ganz schön, wie er gerade versucht, das wirklich auch zu arrangieren in seinen Motiven, dass das zusammengeht. Er rückt zum Beispiel immer wieder auch geschmückte Straßen, also zu Anlässen, weil dann ein Besuch ansteht von einer NS-Größe und dann ist eben geflaggt in Köln. Und dann rückt er zum Beispiel die Flaggen genau so, dass die zwischen die beiden Türme vom Kölner Dom rücken. Also und er inszeniert wirklich dann diese Hakenkreuzfahne in diesem Kölner Domspitzen.
Frau Lesser, jetzt haben Sie es ja gesagt, über 80.000 Fotos haben Sie da übernommen aus diesem Nachlass. Sie haben gesagt, das lässt sich kaum bewältigen. Wie viel werden jetzt gezeigt genau?
Wir haben uns tatsächlich für die Phase von 33 bis 37 in der Ausstellung entschieden. Das ist die Phase, in der die Parallelität von Fotografieren, Lernen und Engagement so deutlich in den Fotos sichtbar wird. Und das sind 3.000 Bilder, die insgesamt entstehen und davon zeigen wir 10%. Also wir zeigen 300 Bilder.
Und jetzt mal für alle, die neugierig geworden sind, warum sollte man in diese Ausstellung gehen? Was würden Sie sagen?
Uns geht es zum einen darum, diese Bilder zu zeigen natürlich, aber vor allen Dingen geht es darum, dass das Publikum entdecken soll. Das heißt, wir haben die Bilder schon thematisch sortiert, aber die Bilder sind so auf hüfthohen Podesten und dürfen eben auch umarrangiert werden und es dürfen eigene Beziehungen zwischen diesen Bildern hergestellt werden. Und letztlich soll eigentlich das Publikum in ganz starkem Maße fragen, die diese Ausstellung an uns richtet, eben eigentlich selbst beantworten oder mit nach Hause nehmen und vielleicht einfach drüber nachdenken, wie sich gerade auch die Vorstellungen, die wir von der NS-Zeit haben, wie die zu dem passen, zu den Bildern, die uns Theo Beckers hinterlassen hat und was vielleicht auch sperrig ist und bleibt. Es geht uns eigentlich darum, so Denkanstöße zu geben, auch nochmal sich selbst ein bisschen zu hinterfragen, wie wir auf diese Zeit blicken damals.
Also wenn Sie sich diese Denkanstöße abholen wollen oder in die Welt von Theo Beckers eintauchen wollen, die Ausstellung Theo Beckers, ein junger Nationalsozialist, fotografiert Köln, die ist in Köln natürlich zu sehen ab heute bis zum 18. September und vorgestellt hat sie Hanne Lessau, die Kuratorin. Ganz herzlichen Dank, Frau Lessau.
Dankeschön.
Ja, und das war Fazit mit Susanne Burkhardt. Falls Sie jetzt die Presseschau vermissen, morgen ist Feiertag, daher kein Blick in die Feuilletons und damit eine gute Nacht und einen schönen Feiertag für Sie.